Ich habe irgendwann einmal vor einiger Zeit wieder begonnen, das Alte Testament zu lesen. Nach einer Zeit, wo ich sehr, sehr viel Neues Testament gelesen habe, nach einer Zeit, wo ich viel in den Briefe hineingelesen habe, habe ich gedacht, jetzt wollte ich mal wieder Altes Testament lesen. It's time to read Old Testament. Es ist Zeit, Altes Testament zu lesen. Dann habe ich das gemacht, bin ich immer noch dran, so angefangen am ersten Buch Mose und durch die fünf Bücher Mose durch. Bei manchen Geschlechtsregistern habe ich gleich ein bisschen weiter geblättert, weil ich gedacht habe, habe ich schon mal gelesen, weiß ich, wer da alles, also ich weiß nicht mehr, wer da alles vorkommt, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt unbedingt lesen will. Das ist Geschichte, das ist vorbei, es spricht mich nicht an, aber ein paar andere Sachen schon. Ich bin wieder auch beim Lesen so festgestellt, wie manche Dinge, die dort geschehen und manche Dinge, die Gott tut und Gott will, mit meinem humanistisch geprägten Denken nicht unter einen Hut zu kriegen sind. Weiß nicht, ob das auch schon so gegangen ist, wenn du liest, dass Gott sein Volk auffordert, so wie Mose zum Beispiel sagt, zieh in Krieg gegen das Volk und rotze aus. Alle. Hunde und Katzen mit dazu. Rotze alle aus. Das steht so dort. Und wenn du so liest, denkst, wow, was haben wir denn da für einen Gott? Ich habe doch immer gedacht, er hat Menschen so lieb. Ich habe doch immer gedacht, der ist barmherzig und gnädig und so. Und jetzt auf einmal kommt das. Das gibt einem schon zu denken, oder? Auch schon mal so gegangen beim Lesen vom Alten Testament? Manchmal kann man zu Punkten kommen, dass man sagt, ich lese es lieber nicht, dann habe ich keine Probleme mit den Gedanken. Ich halte mir lieber im Neuen Testament auf, da geht es gesittet dazu, oder? Dann kommt man in die Situationen nicht rein. Ich glaube, es wird jetzt zu weit führen, dass man das aufgreifen, warum tut Gott das, warum ist es dort so? Ich würde mal so sagen, es ist eine andere Zeit. Eine andere Zeit mit anderer Gesetzmäßigkeit und mit einem Gott, der immer gleich geblieben ist, nämlich er ist gerecht, er ist heilig und er macht keine Fehler. Und er ist durch und durch Liebe. Das steht fest, weil das sagt uns die Bibel so und ich glaube daran, dass die Bibel weiß, dass sie uns nicht anlügt und deswegen kann ich auch das glauben, auch wenn ich das ein oder andere nicht verstehe. Momentan bin ich im ersten Buch Samuel und im ersten Buch Samuel, da liest man dann über Saul, über den ersten König, wo das Volk Israel wollte. Und das ist noch eine witzige Sache oder eigentlich eine tragikomische Sache. Das Volk Israel hat auch einen König wollen. Eigentlich haben sie keinen gehabt. Israel hat ja keinen König gehabt. Gott hat auch nicht gesagt, das Erste, was ihr machen müsst, ist einen König euch anschaffen. Oder weil ihr das Volk Gottes seid, nicht nur ein König, sondern gerade ein Kaiser. So. Nein. Sondern Gott war ihren König. Und er hat zu ihnen geredet durch Propheten. Er hat geredet durch Menschen, zu denen er geredet hat und die haben es den anderen Leuten weitergegeben. Durch Richter dann später, Männer und Frauen, Frauen auch. Das ist schon wichtig, schon bereits zur Zeit vom Alten Testament hat Gott durch Frauen sein Volk geleitet und geprägt. Das geht manchmal vergessen. Deborah wäre zum Beispiel so eine, wo dort aktiv war und wo Gott gebraucht hat. Und dann irgendwann einmal kommen sie und sagen, alle drumherum, alle Völker drumherum haben Könige, nur wir nicht. Wir wollen auch einen haben. Damit wir wieder dazugehören zu allen. Wir hätten so gern immer wieder sichtbare Sachen vor uns. Und Gott ist manchmal in seiner Art und Weise, dass er sich unsichtbar hält. Und dass er uns sagt, look, mein Wort und meine Versprechungen, das ist genug für dich. Weil ich bin da. Du musst da keine Götzenbilder machen. Ja, das brauchen wir nicht. Weil die retten uns nicht. Stein und Holz und Eisen und sonst irgendwas rettet uns nicht. Du musst auch nicht denken, dass Menschen dich retten. Sondern ich. Ich bin dein König, ich bin dein Herr und ich bin für dich unsichtbar, aber ich bin da. Das Volk Israel hat seine Mühe gehabt, hat seinen König gegeben, der Saul. Die Story ist nicht gut ausgegangen. Da gab es den Nächsten, der David, König David. Aber bevor der König war, würde ich ganz gern mit euch in eine Geschichte hineingehen. Die hat mir vor einiger Zeit angesprochen, sehr angesprochen, als ich einen Rundbrief gelesen habe, als Schreiber von einem lieben Freund von mir, aus Amerika, wo ich immer wieder mal seine Briefe liest, wenn er sie schickt, weil da sind immer gute Ideen drin, sehr ansprechendes. Das hat mich berührt, was ich da gelesen habe. Und ich habe gedacht, das würde ich ganz gern mit euch auch teilen. Und zwar die Geschichte oder die Begebenheit, wo Israel hatte mit den Philister und einem riesen Goliath und einem David dort. Die Geschichte, die muss ich nicht euch erzählen. Nehmt jetzt mal an, die meisten, ich glaube, ihr werdet sie alle kennen. Dass Israel bedroht war von den Philister, sie sind in den Krieg gezogen. Und dann auf einmal, 40 Tage lang waren sie dort in den Schützengräben gelegen und haben Kriegsgeschrei gemacht und so. Und 40 Tage lang ist ein großer Mann, 3 Meter irgendwas groß, vor die Frontlinie gestanden für die Philister und hat gesagt, Leute, lasst uns Folgendes machen. Warum sollen wir hier großen Kampf machen und uns gegenseitig umbringen, mit meinen Worten jetzt? Wisst ihr was? Ich stelle mir zur Verfügung, ich würde kämpfen, schickt auch einen. Und wer mich besiegt, da wären wir Philister bei euch Sklaven. Wenn ich aber ihn besiege, dann werdet ihr unsere Sklaven. Und hat durch seine Größe und durch seine Rüstung, ich hab mal geschaut, wie groß seine Rüstung war. Also er war über 3 Meter, seine Rüstung hat 60 Kilo gewogen. Da kannst du die Frage, wie kann man da noch kämpfen, wenn der Panzer und alles drumherum schon 60 Kilo wiegt. Das muss ein riesiger Gigant gewesen sein. Er hat einen mega Speer gehabt, so groß wie ein Weberbaum heißt. Weberbäume sind groß. Kann man mal schauen, im Ballerberg hat es noch so Webstühle und so. Mega. Und der Speerkopf verleiht 7 Kilo gewogen. 7 Kilo. Ist also gewaltig, oder? So quasi Speerwerfer für die meisten so, oder? Bei ihm war das Teil seiner Ausrüstung. Eine riesige Bedrohung. War für jeden Jud, für jeden Israelit in der Armee klar, keine Chance. Und dann hat er auch noch angefangen, sich gegen Gott lustig zu machen. Hat Gott gelästert, heißt es dort. Über 40 Tage lang. Und dann ist, der David war dort nicht dabei. Der David war dort immer noch kleiner Schafhirte. Und ist dann irgendwann einmal von seinem Vater beauftragt worden, er soll doch zum Heer von Israel gehen, weil 3 von seinen Brüdern haben dort gekämpft, beziehungsweise gekämpft haben sie ja nicht. Sie waren in der Schützengräbe gelegen und haben gezittert vor dem Goliath und so. Er hat sein Vater gesagt, geh her und bring ihnen was zum Essen. Bring ihnen Stärkung und schau mal, wie es ihnen so geht. Und dann war der David da, ist gerade zu hergekommen und dann hat der Goliath wieder zu lästern begonnen. Und hat schlecht über das Volk Israel geredet und schlecht über ihren Gott. Und hat so gesagt, hey, wer kommt von euch? Wer nimmt es gegen mich auf? Keiner hat sich getraut. Alle waren so eingeschüchtert, alle waren so verängstigt. Keiner hat Mut gehabt. Es wird beschrieben so in der Bibel, dass wirklich der Mut davor gegangen ist und sie Angst gehabt haben. Und dann sagt der David so in seiner, mir würde er sagen, jugendlicher Unbekümmertheit, wir werden später sehen, dass das nicht ganz zutrifft, sagt er, warum haut ihm keiner aufs Maul? Der lästert unseren Gott. Dann sagen seine Brüder zu ihm, halt dein Mundwerk. Was warst denn du hier? Du bist ja sowieso nur gekommen, um Kriegsspiele zu schauen. Du kommst doch sicher nicht, um uns Essen zu bringen. Wir kennen dich doch. Du wolltest ja nur sehen, wie wir da uns gegenseitig umbringen und so. Und dann kannst du heimgehen und ein bisschen groß tun, weil du dabei warst irgendwie. Halt's Maul. Was wolltest denn du hier sagen? Aber irgendwie ist das an der Saul geraten, dass da einer so groß redet. Und dann hat er den David zu sich kommen lassen und gesagt, hey, was? Und dann David dem Saul im Wesentlichen Folgendes gesagt. Warum lasse ich mir das zu, dass so einer das Volk und das Heer vom lebendigen Gott lästert? Und dann sagte Saul was Verrücktes zu und das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das muss irgendwie, da muss Gott den Saul irgendwie geblendet haben. Auf irgendeine Art, er sagt, ja, wenn du willst, kannst du gegen ihn kämpfen. Das musst du dir mal vorstellen, das war so ein Hirtenbub. Der war noch nicht richtig ausgewachsen. Wenn du willst, kannst du gegen kämpfen und hat ihm seine Rüstung geben wollen. Dann hat der David seine Rüstung am Saul seine Rüstung angelegt. Und wisst ihr, was passiert ist? Er hat nicht mehr laufen können. Die Rüstung war ihm viel zu schwer. Das ist ein toller Kämpfer, oder? Beim Aufrüsten fällt er schon zusammen. Wie will denn das erst gehen, wenn der kämpft? Das kommt doch gar nicht gut. Und dann sagt der David zum Saul, und da hätte doch eigentlich jeder einigermaßen clevere Kriegsmann, und der Saul war einer, sagen müssen, so einer können wir sicher nicht herschicken. Das hat doch keinen Wert. Deswegen sage ich, Gott muss ihn irgendwie blind gemacht haben, dass er das nicht gesehen hat, was da eigentlich für ein Ämpfli vor ihm steht. Und dann hat der David am Saul gesagt, guck, ich gehe nicht mit dieser Rüstung. Ich bin es nicht gewohnt, mit sowas zu kämpfen. Ich gehe einfach mit dem, was ich habe. Was hat er gehabt? Ein Schleuder. Also keine so eine, sondern so eine. Und ein kleiner Sack, wo der Nebat hängt, also ein Beutel, wo er hängen hat. Dann hat er sich 5 glatte Steine aufgesammelt. Hat sie in seinen Sack hinein tun. Das war seine Ausrüstung. Und so ist er am Goliath entgegengetreten. Jetzt darf ich dir mal was fragen. Wenn du Saul gewesen wärst, dort, hättest du das erlaubt? Weil stell dir vor, der Goliath hat gesagt, wenn der mich besiegt, dann sind wir Philister alle eure Sklaven. Wenn ich ihn besiege, dann seid ihr unsere Sklaven. Okay? Also da ging es um alles oder nichts. Bedenkt das. Jetzt stell dir mal vor, du wärst der König Saul gewesen. Der David steht vor dir. Was hättest du gemacht? Hättest du einen Krieg, hättest du einen Kampf ziehen lassen gegen den Goliath? Bitte? Wahrscheinlich nicht. Also ich ganz sicher nicht. Das geht doch nicht. Das Verhältnis stimmt doch überhaupt nicht. Okay, er hat ihn gleichwohl gehen lassen, deswegen sage ich, Gott muss den irgendwie blind gemacht haben. Der war ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und er ging dafür. Als der Goliath ihn gesehen hat, hat er gedacht, das ist jetzt ein Afro von den Juden. Als schicken sie mir ein Bübli her. Ja, bin ich denn ein Hund, dass man sowas mit mir macht? Habt ihr nicht einmal einen richtigen Soldat? Und dann sagte David am Goliath Folgendes, als er so am Herren laufen ist. David aber sprach zu dem Philister, das steht in 1. Samuel 17, ab Vers 45, wer es gern lesen will, dann später mal. 1. Samuel 17, ab Vers 45. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Also quasi, du kommst zu mir aufgerüstet. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Zebaoth heißt Heerscharen oder Kriegsscharen. Des Gottes, des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue. Das sagte dem. Wow. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ihr kennt die Story ja. Nimmt sein Steil raus, schleudert und trifft den genau zwischen alle Rüstungsgegenstände, punktgenau an den Kopf, geht der Steil geht den Kopf drehen, der fällt um, er haut ihm den Kopf ab und der Krieg war entschieden. Jetzt kann man sich überlegen, ja hey, ist eine tolle Geschichte, wir kennen sie alle, was hatten die mit meinem Leben zu tun? Sicher, mutigend, dass Gott mit uns ist und all das. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Schlicht und einfach Folgendes. Vieles, wo im Alten Testament gesagt wird, ist uns überliefert zur Lehre, dass wir was daraus lernen. Damit wir was in unserem eigenen Leben mit Gott auf die Reihe kriegen. Und das auch. Wisst ihr, in unserem Leben, da gibt es auch Riesen. Die sind vielleicht nicht 3 Meter groß, die haben nicht bronzene Rüstungen an, die 60 Kilo wiegen. Die Zeiten sind vorbei. Es gibt in unserem Leben auch Riesen, die eine Sache machen. Nämlich das Allergleiche wie der Goliath damals auch. Er hat mit seiner großen Macht die Juden eingeschüchtert. Er hat sie eingeschüchtert und er hat ihnen Angst gemacht und hat sie bedroht und hat ihnen gesagt, durch seine Erscheinung keine Chance. Du bist mir ausgeliefert. Keine Chance. Wir alle haben solche Riesen. Und sie alle erreichen mit ihrem Auftreten das genau Gleiche wie damals. Was ist das genau? Sie halten uns davon ab, das zu werden und zu sein, was wir in Gottes Augen schon lange eigentlich sind. Ich sage das noch einmal. Was die Riesen uns in der Leben machen, genau gleich wie damals beim Volk Israel. Sie halten uns von dem ab, dass wir das machen und dass wir sind, wo wir in Gottes Augen sind. Musst du dir mal vorstellen, das Volk Israel war Gottes Volk. Und jeder Jude, der ganz klein ein bisschen geschichtliche Erinnerungsvermögen hat, der weiß, dass Gott Wunder über Wunder tun hat mit seinem Volk. Das Buch von Samuel kommt nach dem Buch der Richter. Im Buch der Richter gibt es eine Story über einen, der hieß, wie hat denn der Kaiser, das ist jetzt spontan, der hat sein Heer reduziert von ein paar Tausend auf 300 Leute Gideon, danke vielmal. Weil Gott es so wollte. Es war ein riesiger Heer von der Amalekiter, 100.000, ich glaube, von Soldaten, wirklich viel. Die standen bereit, um Israel wieder einmal mehr zu plündern und fertig zu machen. Und der Gideon hat hergesammelt, alles, was er fertig gebracht hat, ein paar Tausend Soldaten. Und Gott hat ihm gesagt, Gideon, cool, großes Heer, Schmitz groß. Hä? Was? Das groß? Also, hallo Gott, kannst du nicht zählen? Die sind ein paar hunderttausend und wir sind 30.000. Das ist zu groß. Ja, hat Gott immer wesentlich gesagt, weißt du, dann denkt ihr, ihr habt es gemacht. Ich wollte aber nicht, dass ihr das denkt. Ich wollte, dass ihr deutlich realisiert, dass ich es gemacht habe. Reduziere bitte. Und er hat ihm zweimal so Reduktionsverfahren vermittelt. Unterm Strich sind 300 Kämpfer geblieben. Das letzte Verfahren war, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, sie war in den Fluss hergekommen und hat Gott gesagt, okay, wer mit den Händen Wasser trinkt, den brauchen wir nicht. Wir brauchen den, der sich ablegt und leckt wie ein Hund. Ich glaube nicht, dass das unbedingt die Mehrheit gemacht hat. Das ist schon, sieht schon gleich ein bisschen blöd aus, oder? Und jeder, der gleich ein bisschen denken kann, sagt, so habe ich mehr auf einmal. Oder? Es müssen wahrscheinlich gleich ein bisschen die etwas langsam denkendere gewesen sein. Wahrscheinlich, nehme ich mal an. Oder gehst du, wenn du einen Bach trinken gehst, her und leckst raus? Hä? Wer macht sowas? Nicht wirklich. Oder wir sagen doch, wenn wir schon einen Becher haben, dann haben wir doch wenigstens das. Gideon hat einen super Herr gehabt. Und interessanterweise hat er trotzdem den Feind in die Flucht geschlagen, weil es ein Gottesschrecken gehabt. Das ist Geschichte, das wussten die alle. Das hätte sich jeder in Erinnerung rufen können, wo dort in dem Heer war, weil das ist noch gar nicht so lange her gewesen. Also haben sie irgendwie vergessen. Und nur noch die Bedrohung gesehen, den Riesen, der ihnen gesagt hat, mir kann keiner widerstehen. Und das gibt es in unserem Leben auch öfter, dass ich dort Riesen aufmache und uns sage, mir kannst du nicht widerstehen. Ich bin in deinem Leben drin und ich werde in deinem Leben drin bleiben und du wirst mich nicht loskriegen, weil ich stärker bin wie du. Und wir vergessen, wenn wir in so Auseinandersetzungen stehen mit Riesen, dass wir doch auch voll Gottes sind. Das Volk Israel hat eine Verheißung gehabt von Gott und hat gesagt, ich bin mit euch und keiner kann sich wagen, euch zu widerstehen, weil ich in eurer Mitte bin. Und immer dann, wenn die Juden vergessen haben, dass Gott in ihrer Mitte ist, haben sie auf ihre eigenen Kräfte geschaut und das war zu wenig. Und es war effektiv auch zu wenig. Und dann hat es nicht geklappt. Wenn wir auf unsere eigenen Kräfte schauen, dann ist es zu wenig. Das werden wir nicht schaffen. Das wird nicht gehen. Aber wenn wir darauf schauen, wer wir sind in Gottes Augen, dann wird es gehen. Was sind die Riesen in unserem Leben? Die unsere Träume stehlen, die unsere Gaben limitieren und unsere Fähigkeiten klein halten. Mit Goliaths Strategie, Einschüchterung durch Machtdemonstration. Was können das für Sachen sein, die uns, obwohl wir doch eigentlich wissen, dass wir auf der Siegerseite stehen und trotzdem wie Verlierer leben, trotzdem manchmal aus Angst in der Schützengräber bleiben und nicht aufstehen und vorwärts gehen. Was sind das für Sachen, die uns einschüchtern? Vielleicht ist das Versagen in der Vergangenheit, das, was ich gerade vorhin auch hier angesprochen habe, dass du in der Vergangenheit versagt hast und dir das nie vergeben kannst. Sie immer wieder Führer kommt und sagt, du bist doch nicht wirklich vertrauenswürdig und gut. Vielleicht trauerst du Vergangenem noch, Sachen, wo waren und nicht mehr sind und lebst in der Vergangenheit. Und die Vergangenheit sagt dir, das wird nie mehr so sein, das ist jetzt vorbei, das wird es auch nie mehr geben. Und es ist so groß und steht vor dir, und raubt dir deine Gegenwart und deine Zukunft. Vielleicht sind schlechte Entscheidungen, die du gefällt hast in deinem Leben. Dumme Sachen, die du gemacht hast, die die Folgen jetzt in deinem Leben als Früchte bringen, wo man nicht wegtun kann und wo dir sagen, look, du warst dumm, du bist dumm und du wirst auch in Zukunft dumm sein. Das wird sich nicht ändern. Und das sagt dir das jeden Tag und hält dich gleich, weil dein Gedanke dir vermittelt, ja, ist so, ich muss gar nicht groß was erwarten. Ich habe es ja schon öfter verbockt im Leben. Schlechte Gewohnheiten vielleicht, die dich kraftlos machen, sich als zu mächtig für dich erweisen in deinem Leben. Es geht so schnell, dass die Dinge sagen, look, ich habe dich schon 20, 30 Jahre im Griff. Ich gebe dir auch die nächsten 10 Jahre nicht her. Du hast versucht, gegen mich anzukommen, hast es bis heute nicht geschafft. Ich werde es auch in Zukunft so halten, dass du es nicht schaffen wirst. Kennst du das? Das ist Einschüchterung. Und weißt du, 3 Meter große Riese ist im Schnitt damals, zur damaligen Zeit, 1,40 Meter größer als alle anderen. Das ist fast doppelt so groß. Das ist nicht einfach irgendeiner, der große Lippe riskiert. Da ist was da. Und die Sachen in unserem Leben, die sind real. Die sind wirklich. Nicht einfach nur so eingebildete Sachen. Nein. Die kennen wir und die bedrohen uns und die sind stark. Es gibt so viele andere Sachen, die ich jetzt noch aufzählen könnte, die als Riesen in unserem Leben stehen. Verletzungen. Wo immer wieder Führer kommen und sagen, das kann ich nicht vergeben. Das war zu groß, das war zu schmerzhaft. Und sie bedrohen dich und rauben dir deine Würde. Hey, genau gleich, wie der David aufgestanden ist. Gegen den Riesen. Genau gleich können auch wir aufstehen. Das Volk, das Heer vom Volk Israel, die hätten alle auch aufstehen können. Weil die haben alle auch zu den Verheißungen gehört, die Gott dem Volk gegeben hat. Dass es sein Volk ist, dass er mit ihnen ist, dass er ihren Gott ist, dass es die Armee vom lebendigen Gott ist. Das war nicht der David speziell. Das war eigentlich jeder in dem Heer. Das haben sie vergessen. Und sie waren in der Schützengräbe drin und haben versucht zu überleben. Das machen wir manchmal schon. Der David nicht. Der David hat sich erinnert. Der hat es in Erinnerung gehabt, vielleicht deswegen, weil er so oft bei den Schafen allein war. Ist er nicht auf dumme Gedanken gekommen, hat nicht durchs Leben manche Sachen vergessen, sondern es ist ihm lebendig kalt geworden, all die Storys von der Vergangenheit vom Volk Israel, das, was Gott tun hat. Er hat es gewusst. Und er ist hergegangen mit dem Wissen, wir bedienen doch dem lebendigen Gott. Und er lästert den lebendigen Gott. Der nimmt dem lebendigen Gott sein Volk weg. Das geht nicht auf. Und ich komme jetzt, ich komme nicht in meinem Namen, ich komme nicht in meiner Kraft, sondern ich komme im Namen vom lebendigen Gott. Und ich werde das geben, was ich habe. Hey, er hat nicht viel gehabt. Manchmal haben wir auch nicht viel. Vielleicht haben wir auch nur 5 Steine in unserem Säckli. Und wir denken, das kann man nur mit Raketen besiegen, das Ding. Und dann lassen wir sie drin und fangen gar nicht an zu schleudern, weil wir denken, das geht ja sowieso nicht. Und genau dort ist der Druck. Genau da ist der entscheidende, wie soll ich sagen, der entscheidende Punkt. Wenn wir nicht im Vertrauen auf Gott, weil wir wissen, wie er über uns denkt, das einsetzen, was er uns gegeben hat, uns gegen die Riesen in unserem Leben schleudern, dann wird es auch nicht passieren können, dass ein Stein, ein einfacher kleiner Stein, so eine hochgerüstete Kampfmaschine kaputt machen kann. Es wird nicht geschehen, weil wir es nicht machen. Aber in dem Moment, wo wir unseren Beutel reinlangen und unsere Schleudern laden, sagt wahrscheinlich alles in uns, du spinnst. Was soll denn das? Die lachen dich doch nur aus. Und dann kriegst du eine auf den Sack. Wärst du im Schützengraben geblieben, hätte sie dich nicht gesehen. Jetzt sehen sie dich auch noch. Und jetzt geht es ans Lebendige. Das stimmt. Die Argumente sind richtig, wenn man nicht mit dem lebendigen Gott rechnet. Aber der ist in deinem Leben drin. Du bist doch ein Kind vom lebendigen Gott. Du gehörst ihm doch. Er hat dich doch erwählt, als du dich bekehrt hast, als du ihn eingeladen hast, dass er dein König wird. Da ist er doch gekommen. Sein Geist lebt in dir. Du gehörst zum Volk Gottes dazu. Dir gehören die Versprechungen alle an. Und was jetzt sinnvoll ist, ist, wenn solche Riesen auftreten in deinem Leben, dann erinnere dich daran, dass du eine Tochter vom lebendigen Gott bist, dass du ein Sohn vom lebendigen Gott bist. Dass deine Waffen zwar nicht ausreichen, weil sie nicht so stark sind wie die Waffe von deinem Gegner. Nicht so einschüchternd und so bedrohlich. Dein Gegner hat eine Geschichte in deinem Leben, eine einschüchternde, bedrohende. Aber du hast den lebendigen Gott in deinem Leben. Und du kannst den Riesen entgegenschleudern. Jetzt in dem Fall, was alles unsere Riesen sind. Ich gehöre Gott. Und weil ich Gott gehöre, gehöre seine Versprechung an mir. Und du willst mich nicht besiegen. Ich gebe dir nicht mehr nach. Ich stehe auf gegen dich, wie der David damals. Stehe auf und gehe dir entgegen und sage, du hast mein Gott gelästert. Jetzt bringe dich um. Und gleichzeitig während du sagst, denkst du, was sage ich hier eigentlich? Und dann ist wichtig, und nimm das mit als auch das Wort vom Herrn in dein Leben. Gott sagt dir, ich bin mit dir. Weil ich dich erwählt habe. weil du mir gehörst. Ich werde den Stein, der dann fliegt, wenn du schleudest. Ich werde ihn lenken. Ich bin mit dir. Ich lasse dich nicht allein. Was sind Riesen in deinem Leben? Was steht in deinem Leben groß vor dir und bedroht dich? Was schüchtert dich ein und nimmt dir den Atem? Ich glaube, wenn wir da jetzt eine Umfrage machen würden, wäre zuerst einmal still, weil manche Riesen, die wir in unserem Leben haben, die verdrängen wir gern. Wir schieben sie weit weg. Weil wenn wir sie jeden Tag betrachten, tut es uns so weh, weil wir merken, die regieren eigentlich unser Leben. Und wenn wir dann aber gleichwohl sie an uns heranlassen, dann ist es so, so schlimm für uns, weil wir realisieren, wir kriegen sie nicht los. Ja, wir kriegen sie nicht los, das stimmt, aber Jesus kriegt sie los, weil er unser König ist und unser Erlöser. Was sind Riesen in deinem Leben? Lass dich vielleicht ganz kurz einmal mit dieser Frage schnell auf deinem Platz allein. Mach dir mal Gedanken, was hast du für Riesen? Wer schüchtert dich ein? Wer nimmt dir den Mut? Oder was nimmt dir den Mut? Wenn du was gefunden hast, wo vor dir da steht und dir sagt, wo ist denn dein Gott? Ich bin größer und ich werde dich fertig machen. Du gehörst mir. Du bist vielleicht schon fromm, lass sie auch zu, aber ich habe Sorgen in deinem Leben. Hast du deinen Riesen identifiziert? Dann mach Folgendes. Sag ihnen, hiermit kündige ich den Gehorsam auf dir gegenüber. Hiermit werfe ich aus meinem Leben raus, weil ich komme im Namen vom lebendigen Gott und du nur in deinem eigenen. Du kommst mit meiner Geschichte, ich komme mit meiner Zukunft, die Gott geregelt hat. Du willst mir alles vorhalten, was in meinem Leben schiefgegangen ist. Du hast recht damit. Aber weißt du was? Jesus hat dafür bezahlt am Kreuz. Ich bin frei. Das hat kein Recht mehr. Ich bin ein Kind vom lebendigen Gott. Und darum musst du schweigen in meinem Leben und es verlassen. Darum musst du sterben. Darum hacke ich dir jetzt den Kopf ab. Können wir ganz kurz mal still werden? Wenn du Riesen identifiziert hast in deinem Leben, dann mach genau das, was ich dir jetzt so gesagt habe. Einfach in deinem Sinn, wenn du weißt, ja, das stimmt, das Worte, dann sagst du den Riesen so. Sag es ihnen. Schmeiß ihnen den Stein entgegen. Und lass nicht zu, dass die Regentschaft haben. Durch ihre Einschüchterung und durch ihre großprotzige Wort. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Sieger bist in unserem Leben, dass du uns freikauft hast, weg von der Macht, von der Riesen in unserem Leben. Von all dem Zeugs, was uns bedroht und uns klein machen will, uns einschüchtern will. Du hast das besiegt am Kreuz. Wir gehören dir. Du hast jetzt auch alles gehört, was ich gesagt habe. All die Aussagen den Riesen gegenüber, all die Steine, die da jetzt geflogen sind. Und danke dafür, Herr, dass du schenken wirst, dass sie ihre Ziel treffen. Und dass der Sieg und dass Freiheit passiert im Leben von so vielen von uns. Dass wir wachsen dürfen mit dir und dass wir unsere Würde und unseren Wert ausleben können, den du uns gehörst. Ich bete, ich hoffe das, Herr. Ich würde gerne abschließen mit einer Begebenheit. Als der Winston Churchill, sagt euch Winston Churchill was? Das war der Premierminister von England in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Er hat zu der Siegermächte gehört, oder? Die haben dann mit vereinten Kräften aus den Nazis besiegt. Und er ist einmal gefragt worden, was sein Erfolgsrezept war, um im Krieg gegen die Nazis letztendlich erfolgreich zu sein. Wisst ihr, was er geantwortet hat? Als er so in einer Pressekonferenz oder irgendwie so gefragt worden ist, er hat Folgendes gesagt: Gib niemals auf, gib niemals auf, gib niemals auf. Dann hat er sich vom Mikrofon abgewandt und hat sich hergehockt, weil er gewusst hat, er hat seinen Punkt klar kommuniziert. Scheinlich einfach, oder? Einfach, gib niemals auf. Weil du bist auf der Siegerseite. Das ist klar versprochen, das steht da drin. Riesen schreien mein Geschlut und erscheinen bedrohlich. Aber wir gehören zu den Siegern. Gib niemals auf. Weil Gott sich dazu entschieden hat, dich nicht aufzugeben, sollest du es ihm gleich tun und so die Riesen in deinem Leben besiegen. Hey, Gott ist auf deiner Seite und auf meiner. Und wenn er auf unserer Seite ist, dann kann unterm Strich kein Riese letztendlich gewinnen. Und mit diesen Gedanken oder mit diesen positiven Aussagen würde ich euch ganz gern auf den Rest vom Leben loslassen.